Willkommen zurück zu dieser neuen Folge Almost Daily.
Yes, Mann.
Zum Thema Tagträumen.
Als ich noch in der Schule war und meistens Erdkunde und Geschichte und Mathe und Chemie und noch ein paar andere Fächer. Also die Fächer, wo ich nicht so gut war und die mich nicht so interessiert haben. Schäme ich mich nicht, jetzt zuzugeben, dass ich dann mehr oder weniger die meiste Zeit damit verbracht habe, mir meine Mitschülerinnen nackt vorzustellen. Da ich die natürlich vorher nie nackt gesehen hatte. Also was weiß ich, was ich mir da vorgestellt habe. Irgendwelche wirbelnden Gerätschaften oder... Ich hatte ja keine Ahnung. Wie so ein Vergnügungspark für, weiß ich nicht. Ja, man fragt sich ja so, was ist da drunter? Und das habe ich aber wirklich lange betrieben, gebe ich offen zu. Und hat wahrscheinlich meine Ausbildung extrem geschadet. Aber das waren Tagträume, die ich heute noch nicht mehr genieße, weil heute darf ich sie nicht mehr träumen, weil sie wären ja illegal.
Die Gedanken sind frei.
Nein, auch das nicht. Auch da gibt es mittlerweile Polizei und kontrolliert von der NSA. Also ja. Da musst du echt vorsichtig sein. Denk auch nicht an Bomben. Ganz wichtig.
Zu spät. Denk jetzt nicht in diesem
nicht an Bomben. Ja, naja. Stimmt aber. Also das ist eine wahre Geschichte. Ich schaue mir gerne in meinem Gedanken nackte Menschen an.
Ich glaube, da bist du aber nicht allein.
Ich glaube auch nicht. Also das würde den Erfolg von Pornos vielleicht erklären.
Meinst du?
Ja, aber das ist für die Leute, die schon keine Vorstellungskraft mehr haben.
Die schon reicht meine Fantasie, reicht mir nicht.
Ich bin zu faul, zeig mir einfach
was. Früher hatten wir ja nichts. Früher waren wir auf unsere Fantasie angewiesen, was das angeht. Heute die Leute von heute, die kommen damit ja nicht mehr klar. Wenn auf einmal der Strom ausfällt, können die nicht mehr masturbieren.
Deswegen, da fragen die sich, wie geht das denn jetzt? Wie haben die das früher gemacht?
Ja.
Und dann malen die sich an die Wände so Pseudo-Frauen mit so Kringeln. Hey, Entschuldigung, Leute, es ist egal, ja, tut mir leid.
Wir sind hier unsere Zuschauer sind ja schon aus der Pubertät raus, die haben das ja, alles hinter sich. Und wenn nicht, seht das als Lehrstunde, wie man es machen kann. Nehmt einen Stift und schön zu Hause bei Mama die Raufasertapete, malt ihr schön mal zwei dicke Kringel rauf.
Jetzt. Und wir müssen niveauvoller werden, wir müssen schnell irgendwas Intellektuelles
rauskitzeln. Was haltet ihr denn
im Museum
Tagträume? Tagträume.
Passiert sowas im Museum Tagträume, dass man wirklich vor einem Gemälde steht und dann sich so darin verliert?
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, weil das nicht so mein Alltag ist. Aber ich glaube, wenn das Gemälde gut ist, und wenn, dann kann dann das passieren. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn du eine große Szene hast, zum Beispiel irgendwie ein Schlachtfeld oder so, was zeitgenössisch dargestellt wird, und man stellt sich davor und versucht so einzelne, gibt es ja überall so kleine, ist ja wie Wo ist Walter, ne? Überall gibt es so kleine, überall passiert irgendwas, nimmt diese Schlacht auf einmal Gestalt an und du denkst so, du siehst den Verlauf und du siehst die Einzelschicksale und so. Vielleicht, so, ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein gutes Gemälde auszeichnet, dass es das mit einem macht.
Hatte ich bei einem und ich suche, das habe ich in der ersten Hälfte meines Bachelorstudiums gewesen sein, in einem Museum gesehen. Ich weiß nicht, von wem es ist und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist eine Frau, also es ist ein sehr dunkles Gemälde, es ist ein Porträt.
Die Mona Lisa.
Nee, es ist sehr dunkel.
Die dunkle Mona Lisa.
Dark Side of
Mona Lisa. Sehr schwarz, ein bisschen grün. Und es ist eine Frau, die hat einen offenen Pelzmantel an. Mhm. Also man sieht, dass sie nichts drunter hat.
Sansa Stark.
Aber so in die Richtung. Aber sie hat auch eine Stola sozusagen, wenn man so ein Fellschal hat. Aber auf der einen Seite ist dann sozusagen, taucht aus diesem Fell sozusagen so ein Wolfsgesicht auf. Ja. So eine Bestie. Ich glaube, es heißt auch die Frau und die Bestie oder irgendwas. Und das hat mich so in den Bann gezogen, als ob dann praktisch diese Stola sich so um sie rum wirklich schlängeln würde.
Und du hast vor dem Bildschirm, pass auf, schöne Lady!
Sie haben einen Wolf auf der Schulter! Ja, und dann wurde ich aus dem Museum rausgeschmissen.
Ja.
Weil ich denn da rein. Weil,
ja, aber das sehen Sie das denn nicht? Jemand muss dir helfen!
Jemand? Ja, ach herrlich.
Ja.
Dein Fenster!
Sehr interessant. Find ich gut im Museum. So.
Ich
finde, es ist für das, was man, wenn man tagträumen möchte, ist es auch ein guter Ort, weil die sind ja ruhig, man hat da so diese gemütlichen Sitzbänke und dann sieht man immer, wie irgendwelche Familien, die gerade auf Tourismustour sind, ihre Kinder durch die Museen ziehen und dann, ah ja, das ist ein Bild, schnell weiter, Lukas, nicht anfassen!
Ja, aber das ist so eine Art und Weise, Da braucht man auch gar nicht hingehen. Das ist so Pseudotourismus, finde ich, so kultureller Pseudotourismus. Entweder man geht da hin und versucht das auch zu verstehen, oder man, also zumindest meine persönliche Erfahrung, dass mir, wenn ich irgendwie so eine Führerin da habe oder so, die einem das erklärt, also die den Zugang dazu ermöglicht, dann sieht man die Bilder meistens mit ganz anderen Augen, wenn man den Hintergrund kennt oder so, weil du siehst irgendwas und denkst, ja, okay, so, aber wenn du die Geschichte dahinter kennst dann, und die Motivation des Künstlers verstehst, dann habe ich persönlich zumindest einen ganz anderen Zugang immer zu solchen Bildern. So. Von daher ist es so durchrennen und hier gucken und da gucken, dann reduziert sich das immer so ein bisschen, ja, der kann gut malen. So, aber
ja, das stimmt. Ne,
der Rest wird einem nicht so klar. Oder was?
Ich stimme zu. Ich überlege gerade, ich versuche gerade so im Kopf durchzugehen, die Ausstellungen und Museen, in denen ich war. Aber es waren. Ich weiß gar nicht, es war eher so zeitgenössische Kunst, habe ich, glaube ich, noch nie eine Ausstellung gesehen, weil mich. Weiß nicht, man hat schon so viel von gesehen. Also man hat all diese Bilder irgendwo überall schon mal gesehen, ob in Filmen, wo sie verwurstet werden, oder in irgendwelchen Serien, wo es dann, wo irgendein Maler ermordet wird in einem Museum. Naja, nee, du weißt, was ich meine.
Und dann tagelang halten das alle für ein Kunstwerk. Weil
so, ja, der hängt da so.
Sehr interessant, die lebensechte Mimik des Toten.
Aber ich war mal in, also ich war in, ich gehe gerne in, sag ich mal, moderne Kunst, nee. Das popkulturelle Kunst, also Banksy-Kram oder jetzt was. Tatsächlich, es war hier eine Pixar-Ausstellung, die war ziemlich cool. Mhm. Also wirklich, weil man ja gerne übersieht, dass hinter diesem kommerziellen Pixar-Konstrukt ja unglaublich viel Künstler sind, die ja zig Pixar. Sachen malen, zeichnen, bauen, die nie in dem Film dann irgendwie in irgendeiner Form in Erscheinung treten. Und es ist schon ziemlich cool zu sehen, wie viel einfach die Masse an qualitativ super hochwertigen Zeichnungen und Gebilden irgendwie kreiert werden, immer bevor man überhaupt dann am Ende so einen Film sieht, der mit all diesen Sachen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, allein, weißt du, was ich meine? Also diese 10 Wege, bis man irgendwie einen Charakter so hat, wie er sein soll und so. Das ist klar, das ist Kommerz und in dem Sinne nicht wirklich Kunst und
naja,
vielleicht ist, auch nicht zum Tagträumen. Wobei doch, da kann ich eher Tagträumen, weil ich mir denke, oh, wie ist der Job wohl bei so einer Firma? So, weil man sich denkt, ey, wenn ich zeichnen kann, wenn ich modellieren kann, wenn ich an einem Rechner irgendwas in 3D bauen kann, und dann sitzt du da und dann baust du dir einen Charakter und der sieht dann so geil aus wie die Pixar-Charaktere. So. Der sieht dann super aus, den möchte man direkt mit nach Hause nehmen und du verliebst dich in den und denkst dir so, oh geil, und dann kommt der vielleicht gar nicht in den Film oder kommt nur irgendwie 10 Sekunden in den Film für irgendeine Überleitung und so. Aber die haben so viel Liebe schon in diesem einen, die können es einfach, ja, und das ist, wird, finde ich, glaubt ihr, irgendwann wird man auf Künstler, die sowas wie Pixar, die irgendwelche Figuren erschaffen haben, die man dann in 20 Jahren auch noch kennt, was ja wahrscheinlich ist sogar, wie Wall-E oder so, ob man die irgendwann auch so, sag ich mal, feiert wie jetzt, ja, zeitgenössische Künstler oder auch ein Warhol, der ja auch nicht wirklich, der hat ja jetzt nicht wirklich Kunst gemacht, also in dem Sinne, dass er was Eigenes geschaffen hat, aber
ich glaube nicht.
Ich finde das eigentlich schade.
Ich gehe da sehr stark von aus.
Aber es gibt so viele. Es gibt so viele Künstler mittlerweile.
Aber es gab auch so viele Künstler, die eben aus der alten Kunst sozusagen kamen. Und meine Erfahrung ist, also als ich in den Museen unterwegs war und auch Ausstellungen dann kuratiert habe, hat man natürlich gesagt, so, ey, wie wäre es denn jetzt für Ihr Museum, könnte ich Ihnen vorschlagen, da gibt es, wenn man so eine Pixel-Ausstellung macht, da gibt es in den neuen CGI-Filmen, gibt es das und das, das ist ästhetisch in meinen Augen, das könnte man irgendwo unter einem Thema unterbringen. Und hieß es, ja, das ist ja alles keine Kunst. Da habe ich gesagt, wo ist denn der Unterschied, dass jemand zu Hause sitzt und er malt ein, das ist natürlich jetzt plakativ, aber er malt ein blaues Viereck. Und da ist jemand, der sitzt irgendwie 12 Stunden und perfektioniert das, was er kann, sein Handwerk. Und dann wird es zu Kunst, weil er auch Ausdruck da drin hat.
Nee,
wo ist da denn der Unterschied und warum spricht man demjenigen den Begriff Kunst ab und dem, der augenscheinlich da wesentlich weniger investiert, den hängt man auf und verkauft das dann am Ende für 20 Millionen?
Also ich glaube, mein Ansatz ist ein ganz anderer. Also es geht gar nicht darum, wie ich das bewerte, sondern ob jemand so wiedererkannt wird. Ich sehe das eher so. Es gibt große Gemälde, was weiß ich, 10 mal 5 Meter oder so, und da steht dann ein Name drunter. Und in Wirklichkeit hat der aber auch 5 Gehilfen gehabt, die einem, der bei der Umsetzung dieses Gemäldes geholfen hat. Und er war sozusagen nur der Mastermind, also der Alpha-Künstler. Und trotzdem weiß man immer nur den einen Künstler, der dafür verantwortlich ist. Und sowas wie ein Pixar-Film oder sowas, da hast du so viele beteiligte Leute dran, genauso wie früher bei den Disney-Filmen, dass das. Da kannst du dem nicht einen Namen geben. Ich glaube, Leute brauchen immer einen Namen. Du kannst jetzt ja nicht an dem Film 100 Leute beteiligt gewesen oder so. Das, weißt du, das ist, glaube ich, das,
was aber,
das
verhindert. Aber du könntest ja, also zum einen, da bin ich jetzt, will ich dir gar nicht widersprechen, aber dass zum Beispiel an einem großen Gemälde mehrere Leute beteiligt sein, das muss ja nicht immer sein. Es gibt auch genug Leute, die wirklich ein großes Gemälde alleine gemalt haben. Dafür ist es ja, deswegen ist es ja die Kunst, weil das eine Person alleine gemacht hat. Aber wie du zum Beispiel sagst, jemand, derjenige, der diesen Wall-E zum Beispiel designt hat, wenn der sich jetzt zu Hause hinsetzen würde und er würde halt einen Wall-E nochmal designen mit Spiegelung, mit Shader, mit Licht und er würde das als einziges Bild machen, weil es kommt nirgendwo im Film vor, das Bild wird nirgendwo anders veröffentlicht, sondern er hat das zu Hause für sich und er druckt das irgendwie aus oder packt das irgendwie hin, dann kannst du ja sagen, okay, das ist Wall-E von Peter CGIO.
Ja, CGIO. Der
weißt du, was ich meine? Dann hättest du ja ein Unikat. Das Bild würde es ja so nicht irgendwo anders noch geben.
Ich glaube, viele machen sich eher halt, also Kunst, also die Diskussion, ob was Kunst oder nicht ist, kann man sich eh sparen, aber viele entscheiden das, glaube ich, auch daran, ob was eben handgemacht ist oder am Computer. Also, weil Computer hat halt immer den Ruf, einem sehr viel Arbeit abzunehmen und es quasi seelenlos zu machen, auch wenn man, wie gesagt, gerade bei Pixar sieht, dass es Quatsch ist. So. Aber es gibt ja auch wenig Disney-Zeichnungen, die jetzt, sage ich mal, im Louvre hängen. Also es gibt, dieses Kommerzielle hat ja immer diesen Touch, wie du auch schon gesagt hast, so, dass das so ein bisschen keine Kunst ist vielleicht oder halt nicht nur für sich steht und der Kunst wegen, sondern eben einen anderen Grund hatte, warum es überhaupt entstanden ist. Was ich aber komisch finde, weil man denkt diesen, wenn man diesen Gedanken mal weiter zurückdenkt, tagträumerisch, kommt man irgendwann bei irgendeinem König zu Hofe an, der sich ja auch ein Künstler gehalten hat, einfach nur, weil er Bock drauf hatte, ja, weil das sein Prestige was gebracht hat, weil er jemanden wollte, der quasi, er braucht eine Polaroid-Kamera sozusagen. Das war damals halt teurer, war dann so ein Typ, der hat auch den ganzen Tag gefressen und irgendwie gemalt und hat Jahre gedauert. Aber dann hat sie dein Bild. Und da war ja auch ein ganz klarer kommerzieller Gedanke eigentlich dahinter. Und heute feiert man die Sachen. Heute macht man jetzt nicht mehr bei Bildern, die 300 Jahre zurückliegen, die Unterscheidung, war das jetzt was jemand zu Hofe als Auftragsarbeit erledigt hat? Oder war das vielleicht sogar, ich glaube, die Mona Lisa war ja eher sowas, was jemand selbst für sich gemalt hat in seinem Atelier, ohne dass jetzt ein Auftraggeber war. Ich glaube, dass, also die Unterscheidung macht man ja heutzutage dann auch nicht mehr bei alter Zeit.
Ja, aber das sind erstmal Einzelstücke, du kannst sie nicht kopieren, du kannst sie fälschen sozusagen. Und du siehst halt das Ding auch haptisch, du kannst das anfassen und weißt, hier hat der Künstler seinen Pinselstrich hinterlassen. Und zwar in diesem Moment vor 300 Jahren, an der Stelle, wo du jetzt davor stehst, stand exakt in derselben Position der Künstler und hat das Ding bearbeitet. So, du hast eine direkte Vorstellung vom Arbeitsprozess, wie der entstanden ist. Du siehst theoretisch jeden Pinselschwung noch. Und ich will das überhaupt nicht abwerten und sagen, dass jemand vielleicht, der sowas am Computer macht oder so, weniger begabt ist oder dass das nicht Kunst ist. So will ich überhaupt, darum geht es mir
nicht. Ja, ich glaube, kein mir.
Aber ich sehe da schon noch einen Unterschied irgendwie. Und es gibt ja aber auch Künstler, die rein digital arbeiten, die zum Beispiel für einen bestimmten Stil stehen oder so. Die, was sehe ich zum Beispiel, die so Pseudo-Filmplakate mit einem grafischen, wiedererkennbaren Stil entwickeln, wo man weiß, ey, wie geil ist das denn? Was hat der für eine coole Ästhetik, für eine coole Bildsprache? Wo man dann auch, was ich auf irgendwelchen Webseiten Bilderstrecken sieht von so einem Typen und sagt, ey, der Typ ist voll cool. So, zieh dir das mal, lad dir das mal runter und kannst du dir auf Leinwand pressen. So.
Genau, das ist dann so, Leute laden sich das runter, pressen sich wirklich auf Leinwand, hängen sich in ihre Kinoräume, Privatvorführräume, weil sie einfach das so toll finden. Und da hängen dann halt keine alten Kunstwerke. So.
Aber tagträumerisch wäre es auch zum Beispiel, dass das, was du jetzt ja gesagt hast, das ist ja eine gewisse Definition, dass man sagt, da ist ein Mensch, der war an einem Ort und der hat was gemacht. So, dass man das nachvollziehen kann, dass der jetzt da war. In der Zukunft vielleicht gibt es dann sowas wie ein Holodeck und dann steht irgendwo vereinsamt so ein alter Windows 8 Rechner so und dann gehst du ins Museum und da ist dieser Rechner und auf einmal drückst du auf den Knopf und dann kommen so zwei Projektoren und dann siehst du auf einmal jemanden davor sitzen. Wir machen mit der Maus und dann macht er hier die Shader rein und sowas. Kannst du ja dann theoretisch auch nachvollziehen, dass derjenige das dann gemacht hat.
Ja, aber ja, das ist trotzdem nicht das Echte. Was ja, ich meine
wir Menschen
ich finde,
funktionieren glaube ich anders. Ja.
Wenn du Beispiel, wir waren mal in der 12. Klasse oder so in der Gedenkstätte, ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeinem KZ-Lager. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war. Ich will jetzt auch kein falsches nennen. Ich glaube, es war in der Tschechei irgendwie so. Und da sind überall so Exponate gewesen, Ausstellungen und so, weißt du? Und man steht davor und du siehst irgendwas und es ist ein Schuh oder es ist ein Buch oder ein Stift. Es ist irgendein Stück aus der Vergangenheit, was auf einmal weil es ein persönlicher Gegenstand ist, einen ganz persönlichen Draht bekommt zu der Person und dem Schicksal, was diese Person hat. Und du stehst davor und du verlierst dich voll in einem Schuh oder in der Taschenuhr, weil in deinem Kopf dieser Schuh auf einmal aufgefüllt wird mit einem Menschen, der in diesem Schuh steckt. Und du siehst dieses Schicksal und du siehst überall diese Exponate und du kannst das nachvollziehen, was mit diesem Menschen passiert ist. Und obwohl du eine halbe Stunde vor dem Schuh stehst, in deinem Kopf bist du bei diesem Menschen und durchläufst das, was er mitgemacht hat. Und wenn du dich darauf einlässt, es sei denn, du machst einen, läufst da so durch wie so eine Schafherde und steigst wieder in den Bus und fährst nach Hause und hast nichts mitbekommen. So. Und das meine ich. Und das ist bei einem Bild ähnlich, wenn du davor stehst und siehst, es ist ein Einzelstück und du siehst halt diese Pinselstriche oder so. Du verlierst dich in diesem Bild vielleicht auf eine andere Art und Weise. Das mit dem Schuh ist jetzt krass, weil da so ein Schicksal hintersteht. Aber der Zugang ist für mich, glaube ich, sehr viel leichter und sehr viel nachvollziehbarer bei so einem haptischen Ding, was du wirklich verbinden kannst
mit was. Wollte ich gerade sagen, die Haptik ist da wahrscheinlich dann der Unterschied.
Hab ich euch jetzt runtergezogen?
Nee, ich überlege nur gerade. Aber Musik ist ja auch Kunst. Und die ist komplett unhaptisch. Ich überlege nur, also ich stimme dir bei allem zu eigentlich. Ich überlege auch nur, wo man eigentlich da die Grenze zieht und ob es überhaupt Grenzen gibt, die auch in 50 Jahren noch bestehen oder ob man irgendwann Hologrammkunst macht oder Virtual Reality Kunst.
Vor allem, du hast ja auch recht, weil Kunst darüber zu streiten ist ja müßig. Das
ja, warum auch? Ich glaube, wir haben gar keine Berührung. Aber es gibt ja viele Leute, die wirklich darüber streiten, was ist Kunst
oder wann
ist
es Kunst. Jeder hat ja die Möglichkeit, sich irgendwo in der Stadt oder im Land oder überall irgendwo sich einen Raum zu suchen. Man nimmt sich einen Raum, ob das nun draußen ist oder drin, den kannst du dir mieten. Und du kannst ja Sachen ausstellen. So. Niemand hindert dich ja daran, eine Galerie aufzumachen, in der du Pixelart sozusagen ausstellst. Du kannst ja selber sagen, okay, das ist jetzt meine Ausstellung, in der ich digitale Art ausstelle. Vielleicht kommen die Leute ja. Vielleicht schaffst du als allererstes ja vielleicht diesen Raum. Das ist ja, hindert ja niemanden daran. Also vielleicht ist dieser Begriff Kunst auch wirklich so frei. Vielleicht macht jemand auch einen Raum, in dem nur Geräusche abgespielt werden. Oder Musik.
Ob also das dann ankommt oder nicht? Ich will schon immer, ich habe dieses Kunstprojekt, das kann ich jetzt mal erzählen, 365. Wenn ihr irgendwann das irgendwo seht, dann wisst ihr
365.
365. Und zwar hat es mehrere Ideen. Hat sich entwickelt von einer dummen Sache zu. Eigentlich wollte ich nur eine Videoseite machen, wo 365 Videos sind und es ist immer dasselbe. Ich laufe jeden Tag, weil ich tatsächlich jeden Tag von mir zu ihren laufe, über die Reeperbahn und es jedes Mal, man denkt wirklich, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Aber nein, es ist jedes Mal eine neue Mixtur, wie die Natur. Es ist eine neue Mixtur aus Sachen, die man kennt, dass man denkt, krass, das ist, warum habe ich meine Kamera jetzt nicht dabei, so ungefähr? Ja, weil einfach, was da alles abgeht, so an. So ein Sammelsurium an menschlichen Emotionen, ja, aber ungefiltert und roh und irgendwie lustig, traurig, total verwirrend, ekelhaft manchmal. Und es ist aber immer alles. Ja. Und ich wollte immer diesen Lauf einmal aufnehmen und das jeden Tag und dann irgendwie irgendeine Form von Video machen, wo du, also nicht ein Video, sondern so ein Mosaik aus Videos, 365 Tage und jedes Video ist quasi ein Tag auf der Reeperbahn, immer derselbe Weg sozusagen. Ist vielleicht für die Leute, die jetzt nicht in der Reeperbahn wohnen und da nicht regelmäßig rübergehen, nicht ganz verständlich, aber es hat wirklich enorm viel. Ich finde, also da kann ich viel reininterpretieren, da denke ich viel drüber nach.
Was so. Du damit machen würdest, wäre, du würdest
warum ja... Warum Sachen so sind, zum Beispiel.
Du zeigst ja einen künstlerischen Querschnitt der Reeperbahn dadurch.
Genau.
Ich glaube, dass, und das meine ich ganz ernst, einfach aus meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe in den Jahren, ich glaube, das könnte funktionieren.
Ja, da bin ich finde, ja fest das, ich auch von überzeugt, das, aber alle lachen immer, wenn ich diese
Idee erzähle. Nein, überhaupt. Ich finde, ich hab Kunstwerke gesehen, das war halt eine Uhr, eine Taschenuhr. Die hat jemand aufgenommen, 24 Stunden. Und das Kunstwerk ist halt jeden Tag um 0 Uhr ging es wieder. Und das war oben in der Ecke positioniert. Das ging als Kunst, also ging als ja, Kunstwerk durch, hört sich abwertend an. Aber die Idee dahinter, machen. Ey, und wenn du eine Seite schaffst oder einen Raum in einem Museum, wo irgendwie ein Bildschirm hängt, auf dem diese 365 Mosaikteile sind und die zeigen Simon, wie über...
Es muss nicht die nicht Simon, nicht mich,
genau, sondern richtig,
du hast so Google Glasses-Style. Du läufst einfach, ich meine, du siehst sie bei Tag, bei Nacht, bei Schnee, bei Regen. Du siehst überall ständig immer jede Menge Schicksale. Allein, was das für eine... Was da an Leuten immer rumrennt. Damit meine ich jetzt die Touristen, die unzähligen Junggesellenabschiede, wenn ihr jemals einen Junggesellenabschied macht. Wirklich, wenn ihr nach Hamburg geht, hau ich euch auf die Fresse, wenn ihr von eurem blöden Kaff kommt und dann rennt ihr da in eurem, weiß ich nicht, alle dasselbe an, das ist schon mal das Wichtigste, ja, oder hat er einen Bauchladen oder er hat dann eine Frauenhose an oder weiß ich nicht, oder gar keine Hose oder ihm fehlt der Kopf oder ihr habt ihm irgendwie einen Hut aufgesetzt. Es ist nicht lustig und jeder hat es schon mal gemacht, 20.000 Mal, wirklich. Es ist mein neues Spiel auf der Reeperbahn ist, das geht jetzt völlig vom Thema weg, aber das habe ich erfunden. Mein Spiel ist, und das müssen wir irgendwann mal aufzeichnen, der Ian ist schon dabei. Wir nehmen uns ganz viele Shots, Mexikaner, ja, so 100, und dann laufen wir zusammen rum. Und jedes Mal, wenn du einen Junggesellenabschied siehst, müssen alle trinken. Das ist das perfekte Anti-Junggesellenabschiedsspiel. Und das ist der einzige Weg, wie man aus Junggesellenabschieden noch Spaß rauskriegen kann, wirklich.
Ja, man kann die auch jagen.
Man kann die auch jagen und töten.
Junggesellenabschied.
Ja. Okay.
Sie, aber sind mal Freunde, viele. Die Jagd ist eröffnet.
Es sind aber oft Männer im Rudel. Das, man hat oft nicht.
Ja, gut, aber früher haben die Leute Dinosaurier gejagt.
Ja, stimmt.
Oder Säbelzahntiger, Mammuts.
Es ist wahr. Es ist, also, allein dieses repetitive, immer dasselbe Junggesellenabschied auf immer dieselben Arten und jeder denkt, er ist der Einzige, der diese geile Idee hatte. Hahaha, ha, ha, der hat eine Hose an, wo man was rausschneiden kann. Hahaha, ha, er ist als Nonne verkleidet. Ah, wir sind alle Frauen. Entschuldigung, aber so, ich werde da wahnsinnig mittlerweile, absolut, wenn ich das sehe. Es ist um 4 Uhr nachmittags, um 3 Uhr, um 2 laufen die da schon rum, ja, in ihren Uniformen, ja, in ihren lustigen Uniformen, ja. Entschuldigung, nein, es ist, ich habe nichts dagegen, so, aber ich weiß noch, also als wir Junggesellenabschiede hatten, da war Gesetz, dass wir nicht so Spielereien machen und es war auch besser. Das war dann, klar, wo Budi im Stripclub eingeschlafen ist. Das war das dann. Ja. Vor der Tänzerin so eingeschlafen. Ja. Demonstrativ.
Ja, aber das war auch ein harter Tag für ihn.
Es war ein harter Tag,
das muss man wirklich sagen.
Aber wir haben nicht so einen Quatsch gemacht. Dann trotzdem schön.
Ja, gut, Stripclub ist auch schon sehr klischeehaft.
Das ist ja Klischee, ja, aber wir haben es nicht komplett durchgezogen mit den ganzen Kurzen, die oder irgendwas,
was man verkaufen muss. Nein, das stimmt. Wir waren Paintball spielen, hatten sie beim Paintball-Spiel Feld. Extra für Junggesellenabschiede Hasenkostüme und er hatte das Hasenkostüm extra für Jungen.
Also es war schon auch, wir haben die Klischees mitgemacht, Mann.
Soll cooler dastehen. Aber das ist natürlich, das geht natürlich gar nicht. Sowohl für Frauen als auch für Männer. Junggesellenabschiede auf Kiez mit T-Shirts und.
Niemand denkt an die Leute, die da wohnen, die das jeden Tag sehen.
Ja.
Alle denken nur an ihren Spaß.
An ihren Spaß, ja. Naja, gut.
Mach das Projekt, mach das wirklich.
Ja, ich finde das auch lustig.
Okay,
weil es erinnert mich auch an so, weil heute denkt man vielleicht so, weil man ist dann so, man ist nichts Originelles und man ist so gesättigt so. Aber es gibt ja zum Beispiel so, als Kameras entwickelt wurden, die ersten, nicht jetzt Fotos, sondern Filmkameras, gibt es Aufnahmen, was ich von vor, was haben wir heute, 2015, was weiß ich, keine Ahnung, 150 Jahren, kommt das hin? Ich weiß es nicht. Wenn so, ich habe zum Beispiel mal eine Aufnahme gesehen, da ist jemand dann mit einem der ersten Autos oder was, keine Ahnung, einfach durch die Stadt gefahren und hat einfach die Szenerie gefilmt.
Oh, so. Toll, ey.
Die Leute, da waren überall dann noch Pferdekarren, Menschen sind über die Straße gelaufen. Du hast einfach den Alltag der Zeit eingefangen in der Kamera.
Das war doch super.
Und du, gibt's das ist wenig. So faszinierend zu sehen, was die Leute anhatten, wie deren Alltag war einfach, so wie die Straße aussah, wie die Läden aussah. So was. Und ich denke mir jedes Mal, das ist halt deren Realität gewesen. So. Genauso wie wir unsere Realität jetzt so als normal und das einzig Wahre empfinden. Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit und die Zukunft ist die Zukunft. Aber das ist halt das einzig Wahre, was wirklich echt ist, weil es die Realität ist. Aber das haben die Leute vor 150 Jahren gedacht, das haben sie vor 1000 Jahren gedacht. Und das werden die Leute in 1000 Jahren auch denken. Und die werden auf uns zurückblicken, genauso wie wir auf Leute zurückblicken und so. Und deswegen finde ich das immer total faszinierend, sich in den Menschen, der vielleicht auch mein Alter ist oder so, weil das ist wieder diese Connection, so die da ist, die Membran zur anderen Welt am dünnsten, wenn du dich mit jemandem connectest, der in deiner, wo gewisse Parameter deiner Realität auch seine Realität sind, sprich das Alter ist das ja, und denkst du so, wie hat der gelebt? Der ist auch jeden Tag zur Arbeit gegangen. Der hat vielleicht exakt das Gleiche gedacht wie du oder so. Das finde ich immer super spannend, einfach. Und deswegen hilft das, deswegen meine ich jetzt, ne? Diese Aufnahmen, wenn ich diese finde ich total flashy. Und wenn du dann sowas machen würdest und in 2000 Jahren sehen solche Leute.
Das ist ein zeitgenössisches
Dokument. Es ist, es ist eigentlich schade, gerade also für unsere Generation ist es wirklich schade, dass wir so wenig Bildmaterial der früheren Generationen und Orte und Städte und alles haben, unserer Eltern, der Freunde unserer Eltern, wie die Eltern gelebt haben, da hat man nicht mehr, außer, wenn man Glück hat, ein paar Fotos. Und das ist echt schade, weil ab jetzt werdet so aufwachsen, dass alles dokumentiert ist, von A bis Z. Man wird zu viel Dokumentation über diese Zeit haben, weil jeder Idiot sein Handy zückt.
Aber ich glaube, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet und da wir die Almost Daily's auch ständig wiederholen, läuft man jetzt Gefahr, dass man sich selbst dann auch wiederholt, obwohl das jetzt vielleicht schon 2 Jahre her ist,
ja,
dass man
das erzählt hat. Ja, kannst du ruhig mal
machen. Aber deswegen finde ich das halt auch mal so spannend, Google Earth oder Google Maps, Google Earth, Street View, Google Street View und so. Weil das ist für mich der Anfang einer Zeitkapsel, einer Zeitreise, so, weil du kannst, wenn die das in Regelmäßigkeit weitermachen, dass diese Autos immer weiter durch die Gegend fahren und so weiter, dann kannst du irgendwann in 100 Jahren zurückspulen und sagst, ich begebe mich jetzt in die Straßenbilder des Jahres 2015 und kannst quasi mit dem Google Street View Car durch die Straßen laufen. Und das ist dann eine Zeitreise, weil du siehst, was die Leute anhatten. Du siehst genau das, was ich gerade gestellt habe, siehst du dann halt in unserer Zeit. Und du kannst es aber beliebig skalieren. Du kannst wirklich dann einstellen, wohin reise ich zurück. Und je flächendeckender das dokumentiert wird, desto mehr Möglichkeiten hast du. Wenn man als Beispiel auf die Möglichkeit kommen würde, alle öffentlichen Kameras, die es in der Großstadt überall gibt mittlerweile, zu vernetzen und daraus eben so eine Art Holodeck zu bauen. Also diese Information zu nutzen für eine Zeitreise-Holodeck zu friedlichen menschlichen Zwecken und nicht zur Überwachung oder sonst was. Dann kannst du irgendwann mit diesen Dingern, du gehst dann wirklich in einen Raum, wo anhand dieser Information der Computer dann die fehlenden Puzzleteile einfach rechnet. So, das ist ja nicht schwer. Du, ne, siehst da, auf dem Bild ist die Frau da, auf dem nächsten ist sie da, dann diesen Weg berechne ich oder so. Und dann kannst du wirklich virtuell in die Zeit zurückreisen. Und das finde ich total flashig. Ich finde es total faszinierend.
Ey, finde ich auch super. Ja. Das sollen sie auf jeden Fall machen. Und wenn es nur ist, wenn sie auch nur alles virtuell nachbauen, also erst was virtuell in unserer Zeit bauen und dann zurückbauen, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf all sowas, so Zeitreisen, das gibt einem dann auch ein bisschen was zum Nachdenken, so, das meine ich. Also so eine, wenn man das erleben würde mal, auch wenn es nur virtuell ist, einmal so eine Reise 100 Jahre zurück, ich glaube, das gibt einem ganz schön viel zum Nachdenken und dann schätzt man viele Sachen wahrscheinlich mehr, die man heute hat, so. Vielleicht auch nicht, vielleicht denkt man sich, früher war eins einfacher. Ich habe ein Kunstprojekt noch. Darf ich noch?
Ja, natürlich. Das
ist ganz kurz. Und zwar wären das Stationen, also wir haben ja hier große Parks in Hamburg. Also Planten und Blumen ist ein riesiger Park, so, aber gibt ja eigentlich in jeder Stadt große Parks mittlerweile. So als grüne Lunge gehört das ja dazu. Und da hast du da verteilt in sag ich mal, auch vielleicht 500 Meter Abständen, hast du wie nennt man das? Also es soll Musik rauskommen, es sind Boxen also. Aber die irgendwie wie so eine Lampe einfach nur, gehen einfach nur nach oben und oben ist irgendwie Musik. Also nichts, was man sieht, ja, eher so versteckt. Und dann sind überall diese Slots, diese Buttons, wo man seine Stimmung mehr oder weniger einfach nur einmal draufdrücken kann. Und deine Stimmung, wie es dir geht, gut, mild, schlecht von mir aus oder irgendwas, so drei Farben auch nur, muss ja nicht mal eine Stimmung stehen, reichen ja nur Farben. Und dann drückt man da drauf und das kann man eben, wie gesagt, überall machen und das machen hier und da Leute, viele werden es gar nicht sich dafür interessieren, aber ein paar machen das. Und je nachdem, was dann für ein kollektives Farbschema rauskommt, wird Musik gespielt, die so ein bisschen halt die Stimmung wieder, weißt du, was ich meine? Aber das müsste man halt offensiv als Projekt so auch machen und sagen, weißt du, steuert den Park, bestimmt die Stimmung, irgend so ein Kram, dass die Leute da auch Interesse haben. Aber ich glaube, das ist ganz geil, weil Musik macht alles besser. Und eine richtige Stimmung, die passende Musik zu einer passenden Stimmung in der passenden Location ist magisch. Und es ist halt so eine, ich weiß nicht, es ist eine blöde Idee eigentlich. Ich wollte das immer mal in der Stadt verkaufen als Projekt für ihre Parks, aber Kunst lässt sich leider nicht verkaufen.
Aber das ist ja eigentlich auch die Definition von Kunst. Weil sobald Kunst Zugpferd des Kommerzes ist, ist das ein Kutschpferd. Und wenn Kunst frei ist, galoppiert das Pferd ungezügelt über diese Weide. Aber ich finde die Idee voll super. Ich hatte mal eine ähnliche Idee, von der ich gar nicht weiß, ob es das gibt. Aber so, ich wollte mal einen Kalender rausbringen, wo jeder Tag quasi ein freies Feld ist und du malst für jeden Tag die Stimmung, wie du halt drauf bist, mit einer Farbe. Und am Ende bekommst du quasi eine Collage aus, dann der Monat hat, was ich dann 30 Tage im Schnitt oder so, halt eine Fläche, die komplett die Chronologie deiner Stimmungen widerspiegelt. Und wenn du das dann jeden Monat machst, hast du irgendwann so ein riesiges Bild und du kannst genau sehen, wie ging es mir, wann, wo.
Ey, das sieht cool aus, glaube ich. Wenn du so ein Jahr hättest, komprimiert auf so Postergröße, das sieht auf jeden Fall
nur mit so und
vor allem, es weiß ja keiner wahrscheinlich, was das bedeutet, außer
dir, genau. Und du kannst halt, siehst dann so retrospektiv so, okay, da ist das passiert, stimmt, das spiegelt sich in der Farbe einfach wieder und ich kann das nochmal so
Das ist schön.
Habe ich aber auch nie natürlich selbstverständlich.
Ja, gell, es fehlt immer an irgendwas. Ja. Meistens sind wir einfach keine App-Entwickler. Das ist schon mal das Hauptproblem. Und keine Online-Entwickler.
Wir haben schon vor 10 Jahren immer überlegt, wir bräuchten einen so einen Typen, der einfach Dinge wir müssen zum Ende kommen, ne? Da, was?
Ja, da steht Werbung, aber wir hatten doch schon eine Werbung.
Wir hatten schon Werbung. Ich habe gesagt, ich soll nicht Werbung
Ja, aber wir machen doch nicht noch eine Werbung.
Wir machen jetzt Feierabend.
Dann. Wir machen jetzt Feierabend.
Guck mal, da läuft jetzt hier der Counter.
Da läuft der Counter. Stimmt, zwei Minuten noch.
Alter Schwede, ey. Das ist, da müssen wir, können wir ja gleich theoretisch eine Punktlandung hinlegen.
Ey, wir müssen irgendwann mal nochmal mehr über Ideen, über Kunstprojekte reden. Ich glaube, da ist noch mehr drin. Also in diesen Ideen, was man machen könnte. Ja. Glaub schon.
Ich finde übrigens Kunst, weil man ja immer fragt, was ist Kunst und was nicht. Aber so, ich glaube immer, es gibt so viele Hobbykünstler. Oder man ist ja so Leute machen eigentlich irgendwas. Aber so, in meiner Freizeit mache ich auch das und das. Und das ist dann immer so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, wenn man, das ist ja mit vielen Dingen des Lebens auch so, wenn man wirklich Künstler sein will, dann muss man sich eigentlich 365 Grad seine Person darauf einlassen und richtig und wirklich hundertprozentiger Künstler sein und nicht eben, und da muss man auch die Möglichkeit bekommen. Und das ist so, da fängt auch für mich so Kulturförderung oder so an, dass man halt Leuten die Möglichkeit gibt, 365 Grad Künstler zu sein und sich nicht abhängig zu machen, dass man noch 10 Stunden in der Margarinefabrik arbeitet oder so.
Ich finde, der Ansatz ist richtig, aber wenn du schon sagst, dass jemand, ja, ich mache dies und das, dann ist er auch kein Künstler, aber selbst wenn er 10 Stunden in der Margarinefabrik arbeitet, wenn er danach nach Hause geht und dann packt ihn die Leidenschaft, so er steht meinetwegen von der weißen Leinwand oder er hat irgendwas, er klebt was zusammen, er bastelt irgendwas, dann ist das wahrscheinlich auch niemand, der zu seinen Kollegen geht und sagt, ey, wisst ihr was, ich bin Künstler nach der Arbeit, sondern der macht das für sich erstmal, das ist diese Leidenschaft, selber was
umzusetzen. Das will ich demjenigen gar nicht absprechen. So. Ich meine, also in meiner, wir sind ja bei Tagträumen, in meiner Vorstellung eines Künstlers ist dieser Mensch halt
nur Künstler.
Ja, ja, muss die Möglichkeit bekommen, sich zu entfernen von dem, was wir als normal erachten. Deswegen wirken die auch, ja genau.
Nein, aber du wirst uns fragen. Und dann so eine 2 Stunden so. Vor seinem Ding stehen und dann es niederreißen. Ja, aber
das gehört dazu. dieses völlig abgedrehte
Nackt und Farbe Welt.
So, du kannst nicht irgendwie in eine Sparkasse gehen und da arbeiten und so und normal
sein. Ja, das ist das Mindset.
So. So, dein Mindset muss, du musst erlaubt sein, so wie so ein Schamane früher in irgendwelchen Stämmen. Der war auch okay. Der raucht jetzt irgendwas, Jod oder so. Und dann
braucht einen Pferdepenis, sehr schnell. So. Keine Ahnung wofür.
Das war halt der Schamane. Und so, das war halt normal. Und das finde ich, deswegen muss ein Künstler, ist meine romantische Tagtraumvorstellung als Künstler, der muss die Möglichkeit haben, so sich so zu entfalten.
Das finde ich schön. Ja. Hoffentlich können wir das irgendwann alle.
Teilen wir den Tagtraum.
Ja gut, wir sehen uns, also ich meinte damit jetzt nicht mich, sondern ich meinte so die Vorstellung.
Ja, okay. Aber ich will schon so leben irgendwann. Ja. So, das ist eigentlich so. Die perfekte, so möchte ich leben. Ja. Geht alle weg, lasst mich durch. Ja. Das ist mein Leben.
Hier komme ich. So, die Zeit ist um.
Ja, das wär's.
Ja.
War doch eine sehr schöne Runde, wie ich finde.
Ja, hast du gut gemacht, Ede.
Ja, ne? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.